Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Aufstand gegen die Mächte des Unrechts mit Gofi Müller.
Heute, wir machen so eine richtige Bibelarbeit. Also das ist hier ja so ein Ort, wo das sehr geschätzt wird, Bibelarbeiten. Und da habe ich mir überlegt, das wäre doch mal genau das Richtige. Und ich bin ganz gespannt, ob ich das so hinkriege, dass das so für euch irgendwie so funktioniert. Lass es mal ausprobieren. Ich möchte gerne, dass du dir mal Folgendes vorstellst, eine Szene, ja. Stell dir vor, eine Gemeinschaft von Leuten, fromme, gottesfürchtige Menschen, die treffen sich einmal in der Woche, um zu beten. Es werden Predigten gehalten. Und in den Predigten wird gesagt, natürlich dürft ihr Umgang haben mit allen möglichen anderen Menschen, mit den Ungläubigen um euch herum. Geht ja gar nicht anders, ihr begegnet ihnen, ihr macht Geschäfte mit ihnen, das ist alles kein Problem. Aber wenn ihr Streitfälle habt untereinander, dann geht nicht zu diesen ungläubigen Leuten, sondern macht das unter euch aus. Lasst nicht die Ungläubigen über euch entscheiden, denn die wissen überhaupt gar nicht, was gut und gerecht ist. Die können das überhaupt nicht beurteilen, was euch angeht. Ja? Ihr müsst immer daran denken, wird in diesen Predigten gesagt, ihr müsst immer daran denken, eines Tages werdet ihr über sie zu Gericht sitzen. Also klärt die Dinge intern, die Menschen dieser Gesellschaft geht das überhaupt nicht an. Wie klingt das so für dich? Was für Menschen hast du gerade vor deinem inneren Auge? Welche Kleidung tragen die? Ja, gute Frage, ne? Also genau, das ist jetzt ja, auf den Kontext gehe ich gleich ein, genau, in welchem Kontext das gesagt worden ist. Aber wenn du das so hörst heute, ja, okay, dann bist du ganz schön gut gebildet, ja. Wenn du an die heutige Gesellschaft denkst, würdest du es sympathisch finden oder eher unsympathisch? Wenn ich an unsere Gesellschaft denke, würde ich erstmal sagen, ich finde das eher unsympathisch. Es klingt ein bisschen nach Abschotten, klingt ein bisschen nach Parallelgesellschaft. Also, ich finde es schwierig, würde ich denken, wenn Leute in einer Gesellschaft leben, die sagen, gewisse Dinge müssen wir so unter uns klären, zum Beispiel so Hells Angels oder so. Wir regeln Dinge unter uns. Okay, manche Sachen müssen vielleicht in der Familie bleiben. Klar, kann man nicht immer sofort anfangen, jetzt hier irgendwie schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen. Aber wenn unterschiedliche Maßstäbe in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft gelten, ist das für eine Gesellschaft problematisch, würde ich erstmal denken. Ja, leben wir. Ja, sag mal, erklär mal. Stimmt. Ja, hast du recht. Die Kirche macht das schon so. Das stimmt. Und diese Worte fallen natürlich auch in der allerfrühesten Kirche. Man könnte sagen, die Kirche hat sich immer gut an diese Worte gehalten. Ich würde euch gerne mal den Abschnitt vorlesen aus der Bibel. Das ist ein Abschnitt, ja, wie gesagt, ein Bibelabschnitt. Also, wie du schon sagtest, wir gehen sehr, sehr weit zurück in der Zeit. Das ist ein Abschnitt, den ein gewisser Paulus geschrieben hat. Dieser Brief wurde im ersten Jahrhundert geschrieben, unserer Zeitrechnung. Also er ist schon ganz schön alt. Paulus war ein sehr einflussreicher Leiter der frühen christlichen Bewegung. Er war nicht unumstritten. Er war auch unter den Christinnen und Christen der damaligen Zeit nicht unumstritten. Er war ein hochgebildeter Jude. Er hat sich selbst nie als Christ bezeichnet. Allerdings auch deshalb nicht, weil dieser Begriff in dieser Zeit überhaupt erst entstanden ist. Die Menschen, die begannen, die wir heute als Christen identifizieren, so zu glauben, haben sich als Juden verstanden. Und er war auch ein Jude, ein hochgebildeter Jude, ein wirklich sehr, sehr gut ausgebildeter Mann. Er war in seinen jungen Jahren ein erbitterter Feind der christlichen Bewegung. Er hat sie verfolgt, er hat die Leute eingesperrt, gefoltert. Dann hatte er ein sehr, sehr eindrückliches spirituelles Erlebnis, von dem er öfter erzählt hat. Es gibt zwei Berichte, die auch dokumentiert sind in den biblischen Schriften. Nach diesem Erlebnis hat er sich zu dem Glauben an Jesus Christus bekannt. Also das hat ihn so durchgeschüttelt, dass er dann zu einem, wie wir heute sagen würden, Christen geworden ist. Und er hat diesen Glauben sehr, sehr missionarisch gelebt. Er ist weit gereist, er war wahnsinnig aktiv. Er hat etliche christliche Gemeinschaften selber gegründet. Er hat dafür sein Leben häufig aufs Spiel gesetzt. Es wurde mehrfach versucht, ihn umzubringen. Am Ende ist es dann gelungen. Er wurde dann schließlich in Rom wegen dieses Glaubens hingerichtet. Also ein wahnsinnig bewegtes Leben. Und nun schreibt er also einen Brief an eine Gemeinde, die er selber gegründet hat. Und diese Gemeinde befindet sich in der Stadt Korinth, also im heutigen Griechenland. Und deshalb wird dieser Brief auch Korinther genannt, ne? Logisch irgendwie. Es gibt zwei Briefe, die wir haben, die uns erhalten geblieben sind. Also sagt man 1. Korinther, 2. Korinther. Und das ist eben jetzt ein Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Und jetzt lese ich euch die Worte mal vor. Das ist das 6. Kapitel. Man unterscheidet die biblischen Schriften so in Kapitel und Verse. Und ich lese jetzt mal vor, dass aus dem 6. Kapitel die ersten 8 Verse. Bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Aber was macht ihr, wenn ihr solche Streitfälle habt? Ihr wählt ausgerechnet die als Richter, die nicht zur Gemeinde gehören und auf deren Urteil die Gemeinde sonst nichts gibt. Zu eurer Schande muss ich das sagen. Gibt es denn wirklich keinen einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten? Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen. Und diese anderen sind eure Geschwister. Harsche Worte. Das ist jetzt natürlich eine Übersetzung gewesen, die habe ich bei euch auf dem Klo gefunden, weil ich meine Bibel vergessen habe, die schon einiges vorwegnimmt. Das ist schon ziemlich viel Deutung in der Übersetzung dieser Texte. Da wird schon ein bisschen abgeglichen. Wenn ich das so höre, denke ich so, ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Oh, ja, na gut, nachvollziehbar. Aber ich frage mich schon nochmal, was ist das für ein merkwürdiger Rat von Paulus? Dinge intern zu klären, bevor man damit nach außen geht. Man kann sich das doch auch ganz gut vorstellen mit ein bisschen Fantasie, wo das hinführen kann. Also ich erzähle euch mal ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ja, das ist eine junge Frau, die mir sehr, sehr nahe steht. Und diese junge Frau hat in einem christlichen Werk gearbeitet aus dem süddeutschen Raum und wurde dort sexuell missbraucht. Und sie ist dann eben zu den leitenden Angestellten dieses Werkes gegangen und hat das gesagt und man hat ihr nicht geglaubt. Sie hat darauf beharrt, dass sie recht hat. Dann hat man ihr irgendwann doch geglaubt, hat gesagt, okay, ja. Aber man hat dann gefunden, dass sie höchstwahrscheinlich selbst daran schuld ist, dass das passiert ist. Ist ja bei Fällen von sexuellem Missbrauch, kommt das öfter vor, Täter-Opfer-Umkehr. ja, was trägst du für Kleidung, wie hast du dich, hättest du dir denken können und so weiter. Das ist ganz üblich. Da in dem Fall eben auch. Man hat dann versucht zu schlichten, man wollte das eben lieber intern regeln. Natürlich, weil man ja auch irgendwie Angst hat, was das für einen Eindruck macht nach außen, ne? Wenn so ein Fall an die Öffentlichkeit kommt, das lässt das Werk in einem schlechten Licht erscheinen. Und natürlich, Spender werden verschreckt. Diese Werke funktionieren deshalb, weil Leute für die Arbeit spenden. Wenn die Spender sagen, hups, was ist denn da los, halten ihre Spenden zurück, hast du Probleme. Also natürlich will man das nicht. Schließlich geht sie, entnervt, gedemütigt, traumatisiert, trägt an dieser Geschichte, das ist schon etliche Jahre her, trägt daran heute noch. So, lieber Paulus, läuft das, wenn Institutionen Sachen unter sich selbst regeln, könnte man denken. Ne? Das kommt dabei raus. Wenn man gläubige Menschen die Angelegenheiten unter sich klären lässt, weil ChristInnen nämlich auch ganz normale Arschlöcher sind, wenn man ganz ehrlich ist. Aber vielleicht tun wir Paulus ja auch ein bisschen Unrecht. Und ihr habt eben auch schon ein bisschen in die Richtung argumentiert, als wir das mal so kurz angeteasert haben. Und vielleicht könnte man dem Paulus ja auch mal ein bisschen zu Hilfe kommen und denken, ne, es gibt das Prinzip der hermeneutischen Billigkeit, das gibt es in der Philosophie zum Beispiel oder so, wo man sich mit Texten befasst. Wenn man so einen Text liest, könnte man sagen, okay, der Mensch ist kein Idiot, der das schreibt, der hat gute Intentionen. Wie könnte man ihn denn so verstehen, dass er dabei noch einigermaßen gut wegkommt? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Nochmal von vorne. Also, lieber Paulus, was willst du eigentlich von den ChristInnen im Korinth des ersten Jahrhunderts? Was sind das überhaupt für Menschen? Kontext ist genau der Punkt. Also, die Gemeindemitglieder dieser Gemeinde fühlen sich im Prinzip sehr, sehr gut. Sie fühlen sich ziemlich weit fortgeschritten im Glauben. Sie waren früher, partizipierten sie an einer heidnischen Kultur. Korinth war eine ganz pulsierende Stadt mit wahnsinnig vielen Kulten, mit wahnsinnig vielen spirituellen Strömungen. Und da konnte man Religion wirklich hautnah, super praktisch erleben. Ja? Und daran haben diese Leute natürlich teilgenommen, denn die waren ganz normale Mitglieder ihrer Gesellschaft. Und die hatten sicher interessante, ekstatische, in Anführungszeichen übersinnliche Erfahrungen in ihrer Spiritualität, in ihrem spirituellen Leben. Dann sind sie Christen geworden. Und damit haben diese erstaunlichen spirituellen Erfahrungen aber eben nicht aufgehört, sondern dann haben sie die im Rahmen des christlichen Glaubens erlebt. Das heißt, gerade aus diesem Brief, dem ersten Brief an die Korinther, ist das ein ganz großes Thema, so Gaben, besondere Erfahrungen mit Gott, von Gott, durch Gott und so weiter. Und diese Christen waren darin gut, könnte man sagen. Also das war eine wahnsinnig lebendige, pulsierende christliche Gemeinschaft, wo wir heute sagen würden, wow, wäre auch mal ganz schön, wenn bei uns ein bisschen mehr die Post abgehen würde. Ne? Ist ja auch toll. Nicht immer nur Bibelarbeit, sondern auch einfach mal so richtig so was Emotionales, was sich so richtig vom Sofa fegt, ne, wo du denkst, wow, ich glaube, ich hatte gerade eine Erfahrung mit Gott. Ist ja toll. Aber es gab noch eine andere Seite der Medaille, denn es gab viel Streit unter diesen Leuten. Merke, wenn Leute eindrückliche geistliche Erfahrungen machen, heißt das lange nicht, dass es gute Christen sind. Das können immer noch Arschlöcher sein. Das ist schließlich nicht aus. Ja? Also ist kein Ausweis für wahnsinnig hohe Qualität. Einfach nur, wenn man viel Erfahrung macht, kann man einfach nur sagen, Mensch, das ist aber schön für dich. Das bedeutet nur lange nicht, dass du ein toller Mensch bist. Und diese Leute waren stellenweise auch echt schwierig. Also untereinander schwierig. Es gab Aufspaltungen in Parteien, es gab theologische Auseinandersetzungen, die hart geführt wurden und es gab Stress unter den verschiedenen Gesellschaftsschichten, denn das war auch Teil dieser Gemeinde, eigentlich toll. Es gab arme Leute, es gab reiche Leute. Die gehörten alle zu dieser Gemeinde. Ist auch gar nicht mal so häufig der Fall. Oft teilt sich das ja so ein bisschen in Milieus und Gesellschaftsschichten auf, aber da waren alle irgendwie vertreten. Super, nur leider haben die sich nicht gut verstanden miteinander. In diesem Abschnitt erfahren wir, dass die Streitereien so weit gingen, dass man sogar sich vor das Gericht zerrte. Und das ist das, was den Paulus so erbost. Ne? Wieso kriegt ihr das nicht alleine gebacken? Das passiert alles in einer Gruppe, die sowieso schon gesellschaftlich in einer Minderheit ist und die sowieso schon wahrscheinlich vom den umliegenden Leuten, von um sie her lebenden Leuten irgendwie misstrauisch beäugt wurde, weil das war eine Art jüdische Sekte eigentlich. Das Christentum ist eine jüdische Sekte in den Anfängen. Und die haben alle gesagt, das ist sowieso schon komisch, was ihr da macht und ihr benehmt euch auch komisch. Also und der Religionsgründer wurde als Verbrecher hingerichtet. Also ich meine, was sind das für Leute? Ne? Und dann benehmen die sich auch noch so. Da sagt der Paulus jetzt, ja, seid ihr denn wahnsinnig? Könnt ihr euch nicht ein bisschen benehmen? Versucht doch mal auch darüber nachzudenken, was ihr für ein Bild abgebt. Kann man nachvollziehen. Er wird dann eben auch hart und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und die Frage ist, die ich mir stelle, warum wird er denn so heftig und warum traut er den weltlichen Gerichten eigentlich dann auch gar keine Rechtsprechung zu? Das klingt ja ein bisschen so. Also, wieso lasst ihr euch von Ungerechten beurteilen, wo ihr doch selber gerecht seid? Was wissen die denn schon von euch? Was können die denn schon überhaupt beurteilen? Warum ist der so? Also, ist jetzt eine Interpretation von mir, ja? Und nicht nur von mir, ich habe das natürlich auch ein bisschen versucht zu erforschen, was andere Leute über diesen Text sagen. Wenn er diese Streitigkeiten als geringe Dinge bezeichnet, als Kleinigkeiten, gibt es zwei Möglichkeiten, warum er das sagt. Entweder er sagt, gemessen an dem, was auf dem Spiel steht, Engel, Gott, Himmel, whatever, ist das doch alles Pillepalle, worüber ihr redet. Das könnte man so verstehen. Oder aber, es handelt sich vielleicht auch gar nicht mal so um strafrechtliche Fragen, sondern vielleicht um zivilrechtliche Fragen, vielleicht um Besitz, um gebrochene Verträge, um Sachbeschädigung. Gut, vielleicht Körperverletzungen. Ja, okay. Und um diese Dinge kümmerten sich die örtlichen Magistrate der damaligen Zeit. Die machten das ehrenamtlich. Und diese Magistrate beriefen Richter und Geschworene, damit dann eben so eine Gerichtsverhandlung passieren konnte. Und diese Leute, diese Richter und die Geschworenen, die kamen oft aus den wohlhabenden Kreisen der Gesellschaft. Das ist für den Konflikt in der Gemeinde wichtig. Das waren reiche Leute, diese Leute, die urteilen sollten. Und die waren nicht unparteiisch. Die waren unter Umständen sogar korrupt. Und die entschieden häufig gerne zugunsten ihrer eigenen Klientel, also das Reiche unter sich. Ne? Man trifft sich auf dem Golfplatz, man trifft sich vor Gericht, man geht hinterher noch ein Glas Wein trinken und dann sagst du so, ja, pass mal auf, ich habe da so einen Typen, der macht mir echt Probleme, ne? Der will nicht ausziehen aus seiner Wohnung, ich brauche die aber. Kannst du das mal für mich regeln? Ja, klar, mache ich. So könnte es gelaufen sein. So, man munkelt da so, mauschelt da so ein bisschen vor sich hin. Und jetzt haben wir Hinweise darauf, dass eben in der Gemeinde von Korinth wirklich Stress war zwischen den Angehörigen der verschiedenen Gesellschaftsschichten, zwischen Arm und Reich. Da, zum Beispiel schreibt der Paulus über das Abendmahl, eines der wichtigsten Ereignisse in der christlichen Religion. Ja? Das wurde halt anders gefeiert als bei uns damals. Man traf sich zum Abendessen, man hat schön gegessen, dann hat man gemeinsam zum Schluss das Abendmahl gefeiert, den Kelch rumgereicht und so weiter. So wurde Abendmahl gefeiert. Also nicht mit diesem Papierbrot, was man sich in den Mund steckt, was dann sich auflöst oder was man vorher noch in den Traubensaft tunkt, sondern das waren richtige Mähler. Ne? Und da gab es manche Leute, die kamen zuerst da schon hin und andere, die kamen später. Die da zuerst hinkamen, das waren die Reichen, die mussten nicht so lange arbeiten. Und die zuletzt kamen, das waren die armen Leute, die mussten schuften, bis sie nicht mehr konnten. Und dann sind die auch noch dahin gekommen. Da hatten die Reichen dann aber schon alles aufgefressen und waren schon betrunken. Und dann kamen die Armen, also haben kaum noch was abbekommen und dann wollten sie zusammen Abendmahl feiern. Da hat der Paulus auch gesagt, so feiert man kein Abendmahl, das ist nicht gut, wie er das macht. So, solche Streitereien gab es also in dieser Gemeinde. Okay. Ist also gut möglich, dass der Paulus sich über einen ganz konkreten Fall ärgert, wo ein Reicher einen Arm vor Gericht zerrt und zu seinen Freunden im Gericht sagt, Leute, regelt das bitte mal für mich. Zieht dir mal ein bisschen die Hammelbeine lang. Der will nicht auf mich hören. Steht da nicht so ausdrücklich, aber kann man sich gut vorstellen. Und da sagt der Paulus, und an dem Punkt kann ich ihn verstehen, mach das doch nicht so. Mach das doch nicht so, wie das normalerweise läuft in der Gesellschaft. So, der große Fisch frisst den kleinen Fisch, nur die Harten kommen in den Garten. Ne? Wer den längsten hat, gewinnt. Das sind Regeln, die in der Gesellschaft gelten, aber ihr habt euch von diesen Regeln abgewandt. Als ihr euch zu Christus bekannt habt, habt ihr euch von diesen Regeln abgewandt. Das lässt sich nicht miteinander vereinen. Ihr habt verstanden, dass diese Art zu leben nur Schlechtes hervorbringt. Und deshalb habt ihr damit gebrochen. Und ich erinnere euch daran, dass ihr euch für einen anderen Weg entschieden habt, als diesen, den ihr da jetzt praktiziert. Ihr seid doch sowas wie eine Familie. Was ist denn das für eine Familie, in der sich Geschwister gegenseitig vor Gerichte zerren? Und hört auf, euch selbst für was Besonderes zu halten. So verstehe ich die Worte von Paulus. Ihr seid alle klein. Ob ihr reich seid, ob ihr arm seid, ist egal. Ihr seid klein, ihr seid nicht so wichtig, wie ihr denkt. Gott verschafft den Machtlosen Bedeutung. Er wendet sich den angeblich Kleinen zu. Er lässt sogar eines Tages die kleinen Leute zu Gericht sitzen über diese Welt. So verstehe ich diese Aussage. Sogar über Engel. Und die Stoßrichtung ist, glaube ich, nicht, also wo der Paulus hindenkt, ist, glaube ich, nicht, guck mal, wie geil ihr seid. Ihr werdet sogar eines Tages über Engel zu Gericht sitzen. Stellt euch mal vor, wie geil ihr seid. Sondern ich glaube, er denkt eher, man sollte denken, bildet euch nichts darauf ein, wer ihr seid. Gott wendet sich euch zu und macht aus euch was. Das ist der eigentliche Grund. Darauf könnt ihr euch was einbilden, auf sonst gar nichts. Ich glaube nicht, dass diese Verse dazu taugen, dass man sich als Christ oder Christin besonders toll fühlt. Ich glaube eigentlich eher, dass diese Verse bedeuten, dass wir einfach kleine Lichter sind und dass Gott sich trotzdem in dieser Art für uns einsetzt und uns für sich einsetzt. Also das heißt, der Paulus versucht eigentlich vor Augen zu führen, wie groß die Aufgabe ist, vor der wir stehen. Und dass wir da nicht sagen, okay, alles klar, wo steht das Klavier, sondern um Himmels Willen, aber okay, wenn es sein muss, machen wir das. Es gibt da einen Satz, der wurde hier auf eine ganz bestimmte Art übersetzt. Ich lese euch mal die Übersetzung vor, die ich gelesen habe in meiner Vorbereitung. Weil es ist nicht ganz klar, die Übersetzer sind sich nicht ganz einig, wie man den richtig übersetzen soll. Also, der Paulus schreibt, wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Fragezeichen. Also, wahrscheinlich könnte man annehmen, er sagt, also Leute, die vom Glauben keine Ahnung haben, die nicht wissen, woran ihr glaubt und was ihr über so denkt vom Leben und von der Welt, ausgerechnet, die sollen über eure Fragen entscheiden. Das wäre dann ein Vorwurf. Man könnte den Satz auch anders verstehen, nämlich so, wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt doch die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. So könnte man den Satz auch übersetzen. Also, das wäre dann eine Aufforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Übersetzung wäre, aber ich finde es sexy und ich würde da gerne mal ein bisschen weitergehen in die Richtung. Lass die Kleinen entscheiden, wäre dann die Aufforderung. Setz doch die zu Richtern ein, die normalerweise bei euch nichts gelten. Lass die Kleinen entscheiden, gebt den Kindern das Kommando, fragt den Behinderten um Rat. Wieso stehen bei euch immer nur die Schönen und die Begabten auf der Bühne? Wo sind eigentlich die Leute, die ihr normalerweise nicht zu euren Geburtstagspartys einladet? Mit voller Absicht, weil sie brabbeln und weil sie stinken, weil sie noch nicht mal lesen können, weil sie Star Trek-Fans sind oder keine Ahnung, was der Grund ist. Gebt den Kindern das Kommando. Das würde ich gerne so verstehen, diesen Satz. Das fände ich cool. Tut das und lasst euch doch notfalls Unrecht antun. Ich meine, die Aussage ist ganz schön hart, ne? Wo sagt dir irgendjemand, ach, weißt du was, lass dir doch einfach mal Unrecht antun. Was ist denn dein Problem? Das ist schon steil. Der Paulus ist schon steil. Dann bekommt ihr eben nicht recht. Ja und? Ist immer noch besser, als das Spiel dieser Welt mitzuspielen. Ja, kann man sich ja mal versuchen vorzustellen. Also der Missbrauchsfall im christlichen Werk, okay, wird intern verhandelt, ja. Lassen wir uns drauf ein. Aber angeleitet wird die Sache nicht von dem männlichen Leiter Mitte 40, seit 20 Jahren verheiratet, träumt heimlich von seiner Sekretärin, sondern geleitet wird die Sache von einer jungen Frau, Anfang 20. Hauptschulabschluss. Arbeitet in der Küche mit, wird regelmäßig sexuell belästigt. Die entscheidet darüber. Und die soll entscheiden, ob das, was da in den Lagerräumen passiert ist neulich, ob das nur ein kleiner Ausrutscher war oder ob das vielleicht doch Unrecht war. Das wäre doch interessant, was da wohl dabei rauskommen würde. Ich glaube, der Paulus deutet in diese Richtung. Jedenfalls möchte ich ihn gerne so verstehen. Und diese Aussagen über Gericht und Welt und Engel, ja, weiß ich auch nicht. Am liebsten würde ich da ja gar nicht drüber nachdenken. Aber wo ich frage mich, okay, was soll das bedeuten über Gericht, also Gericht über jemanden? Ich möchte bestimmt nicht zu Gericht über irgendjemanden sitzen, finde ich absurd, den Gedanken. Aber was ist Gericht? Was heißt richten? Richten heißt ja nicht rächen. Richten heißt ja Recht sprechen. Darum geht es beim Gericht eigentlich. Also nicht unbedingt darüber, also dass man ein Urteil fällt über jemanden, sondern das Recht wiederhergestellt wird. Das machen Gerichte eigentlich. Okay, das Recht wurde verletzt, es ist Unrecht geschehen, das Recht muss wiederhergestellt werden. Ja, damit komme ich klar. Also vielleicht finden wir die Vorstellung eines Gerichtes unangenehm. Also wir wünschen uns natürlich, dass Konflikte mit so einem Handshake beendet werden. So, ey, tut mir leid, ja, kein Problem, schwamm drüber. Nur, wenn wirklich echtes Unrecht passiert ist, wenn du nicht zu den Leidtragenden gehörst, okay, dann kannst du alles mit dem Handshake klären. Aber wenn du das Vergewaltigungsopfer bist, wenn deine Familie das Bombenterroropfer ist, wenn du das Folteropfer bist, wenn du das Opfer staatlicher Willkür bist, dann ist mit dem Handshake nichts getan. Ne? Da muss Recht wiederhergestellt werden. Das machen Gerichte. Es gibt Unrecht, das muss gerichtet werden. Und ich vermute, wenn Paulus von Welt und von Engeln redet und so, dann redet er von Kräften, von Mächten, die in der Welt herrschen. Der hat was im Blick, was uns normalerweise nicht so nahe liegt, weil es auch unangenehm ist, darüber nachzudenken und weil wir in einem vermeintlich sicheren politischen System leben, weil wir, um ehrlich zu sein, Nutznießer von Ausbeutung sind, weil die Ausbeutung des globalen Südens oder so, das ist unser Wohlstand, davon leben wir, ganz normal. Wir sind also Nutznießer von Ausbeutung. Und dann denkt man da nicht so gerne drüber nach. Und wir denken, das ist halt normal. Und ja, und außerdem beuten wir uns selber auch aus oder wir lassen uns auch ausbeuten. Kann man nichts machen, steckt sich drin. Ja. Und der Paulus sieht hier aber etwas, was wir nicht so gerne sehen möchten, dass dahinter Kräfte stecken, die dieses Unrecht wollen und betreiben und damit Schaden anrichten. Es gibt, Paulus würde sagen, gottfeindliche Kräfte. Lebensfeindliche Kräfte. Kräfte, die das zerstören, was Gott liebt. Und die das zerstören, was uns aufleben lässt, was wir brauchen, um gut zu leben. Diese Kräfte, glaube ich, hat er im Blick. Und ChristInnen sieht er in der direkten Auseinandersetzung mit diesen Kräften. Also Christsein ist eigentlich im Prinzip nicht nur unbedingt nur eine kleine Wohlfühlgeschichte, spirituell, um einfach mal wieder ein bisschen den moralischen Kompass neu einzustellen, sondern Christsein befindet sich in der direkten Auseinandersetzung mit lebensfeindlichen Kräften, Kräften des Unrechtes. Denn die Opfer des Unrechtes sind immer die Schwächsten, es sind immer die Kleinen, es sind die Unschuldigen. Und Paulus' Appell ist deshalb, versucht doch nicht Teil von den Großen zu sein, denn mit euch Kleinen wird der Christus die Welt richten. Er wird das Recht wieder herstellen. Er wird das Unrecht abschaffen und ihr seid daran beteiligt. Das ist die Perspektive des christlichen Glaubens. Dass Unrecht abgeschafft wird und dass wir daran beteiligt sind. Und wenn wir so ein bisschen nach vorne blättern in dem zweiten Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament, landest du bei natürlich den Predigten von Jesus, die echoen hier wieder, der Paulus hat Jesus inhaliert und was immer er schreibt, es gibt das wieder sozusagen als Echo, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat gesagt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das ist hier so ein Echo davon, glaube ich. Gerechtigkeit. Verbündet euch nicht mit den Mächten des Unrechts, sagt der Paulus. Übernehmt nicht ihre Maßstäbe. Handelt nicht so, wie sie das vorgeben, sondern rebelliert dagegen. Macht das Gegenteil. Stellt Recht her. Macht die Kleinen groß. Schwimmt gegen den Strom, könnte man sagen. Zerstört eure eigenen Denkmäler. Legt keinen Wert auf den eigenen Profit, auf den eigenen Vorteil, sondern sucht das, was dem anderen dient. Seid selbstlos, seid Heilige. Weil so stellt Gott die Welt wieder her und er möchte gerne heute schon damit anfangen. Das ist im Prinzip das sind meine Gedanken zu diesen Versen, die bei mir nicht so glatt reingehen, wenn ich ehrlich bin, aber deshalb ist es vielleicht gerade besonders spannend, über sowas nachzudenken. Jetzt, bevor Malvet wieder das Ruder übernimmt, vielleicht spreche ich ein Gebet. Kann man ja mal machen in einem Gottesdienst und dann hilfst du uns weiter, wie es mit uns weitergeht. Lieber Gott, danke, dass wir diese Sätze in der Bibel geschrieben stehen haben, dass wir darüber nachdenken können. Sie sind ganz schön herausfordernd und fast schon provokativ. Man fühlt sich auch ein bisschen dadurch erschlagen und klein, aber das ist ja möglicherweise genau das Richtige, dass wir uns auch der Verantwortung und der Größe der Aufgabe bewusst werden, worum es geht. Und dass es nicht nur sozusagen um unseren eigenen Wohlfühlfaktor geht, sondern eben auch um die Frage, was eigentlich du bewirken möchtest in der Gesellschaft und in der Welt und wie wir daran beteiligt sein können. Danke für diese Worte. Hilf, dass sie in uns nachklingen, nachhallen. Leite unsere Gedanken, wenn wir weiter darüber nachdenken. Und danke für diesen schönen Sonntag und für diese Gelegenheit, über all das nachzudenken und sich dafür Zeit zu nehmen. Amen.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.